Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Mit Wladimir Balzer herzlich willkommen. Wir sind in Kassel, da wo man jetzt sein muss, wenn man sich die internationale Kunstszene etwas genauer betrachten will. Wir sind bei der vielleicht immer noch wichtigsten Kunstausstellung der Welt, nämlich der Documenta. Alle 5 Jahre im sonst, ja man muss es glaube ich schon so sagen, eher beschaulichen Kassel ist hier alles anders. Aber diesmal sind es weniger klassische Kunstobjekte als vielmehr gesellschaftliche Initiativen und soziale Projekte, die die Welt vielleicht auch ein bisschen besser machen sollen. Die Künstlerpersönlichkeit, so scheint es ebenfalls, tritt zurück gegenüber den Kollektiven, die für etwas einstehen wollen. Vor allem von außerhalb Europas übrigens. 14 Kollektive insgesamt sind hier eingeladen worden mit insgesamt über 1000, einige sagen sogar 1500 Teilnehmern in einem weit verzweigten Netzwerk. Make friends, not art, das ist einer der Sätze, den ich hier öfter gehört habe in den letzten Tagen. Vielleicht ist es auch mehr Festival als Kunstausstellung. Wir stehen jedenfalls hier auf dem Platz vor dem Fridericianum, diesem traditionsreichen Haus, wo die Documenta ja auch immer wieder stattfindet. Diesmal auch, aber nicht nur hier, auch an vielen Außenspielorten, in der Documenta-Halle, in der Karlsaue. All das haben wir uns genauer angeschaut. Und um es gleich zu sagen, die Debatten um BDS und Antisemitismus spielen im Moment jedenfalls keine größere Rolle. Aber natürlich greifen wir auch das auf, was die Öffentlichkeit und das Feuilleton in den letzten Monaten hier beschäftigt hat. Wir haben uns aber erst einmal umgehört bei den Spaziergängern, zum Beispiel in der Karlsaue, die schon auf der Suche waren nach der Kunst.
Man muss sich einfach bei der Documenta auf die Sachen einlassen. Es gibt ja im Vorfeld immer viel Gerede und Gerangel und Skandal und Skandelchen. Und hinterher ist man wirklich immer sehr überzeugt. Und ich fand bis jetzt auch immer, jede Documenta hatte ihren eigenen Stil und waren immer tolle Sachen dabei. Und finde immer sehr gut, dass Kassel dann immer ein Kunstwerk kauft. Das ist wirklich klasse. Und man hat persönlich, wenn man hier wohnt, natürlich auch immer irgendwelche Assoziationen an die einzelnen Objekte und weiß genau, was dann war und wie man sich da gefühlt hat und wie man das fand.
Wir dürfen gespannt sein, denn diese Documenta ist ganz sicher eine Documenta zum Mitmachen, zum sich einlassen, zum weniger konsumieren, sondern tatsächlich teilzuwerden all dieser verschiedenen sozialen, politischen, gesellschaftlichen Projekte, die sich hier vorstellen. Und wir haben auch noch einen anderen Kasseler hier getroffen, nämlich den ehemaligen Oberbürgermeister. Er war auch noch Ministerpräsident von Hessen und Bundesfinanzminister unter Gerhard Schröder, nämlich Hans Eichel, und haben ihn gefragt, wie er das, was er bisher schon sehen konnte, findet.
Also, sie hat sehr viel mehr Bilder, als wir dachten. Sie ist sehr bunt, sie ist sehr lebensfroh. Und wenn man von Beuys herkommt, jeder Mensch ist ein Künstler, das war noch individualistisch. Aber jetzt das Zusammenleben ist die Kunst. Und das ist eine völlig neue, völlig andere Perspektive, aber eine, die in dieser Welt dringend nötig ist.
Hans Eichel also auch unterwegs auf dieser Documenta, wie sich das gehört, der ehemalige Oberbürgermeister von Kassel und hessische Ministerpräsident. Und wenn es um das Zusammenleben, das Zusammenarbeiten geht, was Hans Eichel ja gerade hier sehr betont hat, dass das in diesen Zeiten ganz besonders wichtig sei, dann sind wir eigentlich genau richtig bei Ayşe Güleç. Sie ist Aktivistin hier aus Kassel, Kunstvermittlerin, Brückenbauerin, das ist sie auch. Sie ist im künstlerischen Team dieser Documenta, war auch schon bei der letzten Documenta dabei, hat sich da unter anderem auch um die Aufarbeitung der NSU-Mordtaten gekümmert. Halit Yozgat war ja das letzte NSU-Opfer, das hier in Kassel ermordet worden ist im Jahr 2006. Initiative 6. April, so heißt diese Initiative, in der sie aktiv ist. Ayşe Güleç, ich würde Sie gerne zunächst fragen, dieses, was das Kollektive, dieses Netzwerken, diese Zusammenarbeit verschiedener Gruppen angeht. So neu ist das ja erst einmal nicht. Wie sehen Sie es eigentlich? Was ist neu bei dieser Documenta?
Das ist genau das Neue. Sonst gibt es immer ein Thema. Aber hier ist Lumbung nicht nur ein Thema, nicht nur ein Motto, sondern tatsächlich eine reale Praxis, die angewendet wird, oft das Ausstellungmachen selbst. Das heißt, dass die Künstlerinnen sich frühzeitig kennengelernt haben, gemeinsam Themen durchgesprochen haben und daraus entwickelten sich zum Beispiel Querthemen, die für alle interessant waren. Zum Beispiel über verschiedene Formen von Währung nachzudenken. Eine andere Arbeitsgruppe hat sich dem Thema gewendet, was ein Lumbung Galerie sein kann, was nicht die normale Galerie ist, die wir kennen, sondern ein anderes Modell, wo ein Teil des Geldes, was von dem Kunstwerk verkauft wird, an die Künstler geht, aber ein Teil auch an das Ökosystem und an die Galerie. Und das sind neue Formen, die entwickelt worden sind aus diesem gemeinsamen Denken, aus dem gemeinsamen Prozess.
Und wie nachhaltig ist das für Kassel zum Beispiel? Sie sind ja hier sehr, sehr aktiv. Ist es etwas, was in der Stadt bleibt, auch nach der Documenta?
Es wird vieles bleiben. Ich meine, auch das Ruhrhaus ist ja
dieses zentrale Kommunikations- und Treffzentrum hier, genau, wo man ungefähr 200 Meter von hier entfernt, weit vom Friedrichshain.
Es gibt ja für Lumbung verschiedenste Prinzipien. Und ein Prinzip ist Local Anchor, also lokale Verankerung. Das andere ist Sustainability, also Nachhaltigkeit. Und all diese Prinzipien von Lumbung haben wir sozusagen angewendet. Und das bedeutet, dass auch das Ruhrhaus, was vor 2-2,5 Jahren eröffnet worden ist, ein Ort auch war, Leuten hier aus Kassel auch zu begegnen.
Also Documenta ist ein Glücksfall für die Stadt, immer schon gewesen und jetzt ganz besonders?
Auf jeden Fall.
Mit dieser neuen jetzt auch, mit dieser aktuellen
Documenta? Auf jeden Fall, weil sie das Thema, wie Ausstellungen gedacht werden und gemacht werden, üblicherweise ein anderes Modell anbietet. Üblicherweise ist es so, dass man dann Künstler sagt, bring ein Kunstwerk oder mach ein Kunstwerk zu diesem Thema. Das ist hier nicht der Fall, sondern wir haben diese Künstler eingeladen. Die wiederum haben selbst Leute noch eingeladen, auf diese Reise mit ihnen zu gehen. Und dadurch ist sozusagen die Einladung, die wir ausgesprochen haben, weiter ausgesprochen werden. Und so kam es dazu, dass auch die Netzwerke der einzelnen Künstler auch hier sichtbar werden oder die Kollaborationspartner sichtbar werden.
Ayşe Gülüç, Aktivistin, Kunstvermittlerin, Brückenbauerin, so kann man sie, glaube ich, auch beschreiben. Jetzt auch aktiv im Team dieser Documenta 15 hier bei uns. Ich danke Ihnen sehr für
Ihre
Zeit.
Dankeschön.
Vielen Dank. Und da wir gerade über Nachhaltigkeit gesprochen haben, zu Documenta gehört ja auch, dass Kunstwerke aus den anderen Documentas der letzten Jahrzehnte in dieser Stadt zu sehen sind und diese Stadt weiter prägen, ganz konkret mit bestimmten Objekten. Und wir haben uns bei Spaziergängern in Kassel umgehört, welche Kunstwerke da besonders beliebt sind.
Das Parthenon of Books war schon echt sehr posant.
Ja, Beuys mit seinen Eichen und den Basaltstelen.
Dann der Himmelstürmer.
Genau, das Mondfeld auf dem Friedrichsplatz.
Ich finde auch nach wie vor, obwohl man da eigentlich oder viele, viele Besucher einfach drüber stolpern, der senkrechte Erdkilometer, finde ich, eine gigantische Idee. Und ich finde schön, dass der in Kassel auf dem Friedrichsplatz ist, ne?
Der Obelisk hat auch jetzt einen super Platz gefunden in der Treppenstraße.
Was ich eigentlich noch schöner finde, nicht, dass die Kunstwerke hier bleiben, sondern dass sich diese Stadt immer zu Zeiten der Documenta vollkommen verändert. Es sind viele, viele Menschen da, viele, viele Nationalitäten und das merkt man der Stadt dann an. Und diese Atmosphäre finde ich ganz einfach toll.
Naja, was die Kunstobjekte als solche angeht, das würde wahrscheinlich schwierig in diesem Fall bei dieser 15. Documenta, dieser Documenta 15, ob da tatsächlich größere Kunstobjekte im öffentlichen Raum bleiben, ist die Frage. Denn die gibt es in der Form gar nicht, weil es eben eine Documenta ist, eine Kunstausstellung der sozialen Projekte, der Aktivisten, der vielen verschiedenen politischen Themen, die sich hier vorstellen. Und Lumbung ist so eines dieser Vokabeln, die hier bei dieser Documenta eine ganz zentrale Rolle spielen. Eines der vielen Vokabeln. Und um das mal ein bisschen genauer zu beschreiben, weil diese Begriffe jetzt gerade auch schon in dem Gespräch mit Ayşe Gülüç immer wieder gefallen sind, hat sich Susanne Burkhardt mal daran versucht, ein kleines Glossar zu erstellen.
Lumbung. Lumbung ist die indonesische Bezeichnung für eine Reisscheune, in der die Kommunen ihre überschüssige Ernte einlagern und dann nach Bedürftigkeit verteilen. Und das ist ja auch die Idee der diesjährigen Documenta, dass man Ressourcen, sei es geistige, aber auch materielle, gerecht untereinander verteilt. Also Schluss mit der Idee vom Künstler als Einzelgenie. Es lebe das Kollektiv und die Mitbestimmung. Nong Krong. Nong Krong, das ist ein indonesisches Slangwort und heißt so viel wie zusammen abhängen. Also das können Gespräche sein über Essen, über Ideen und vielleicht ist Nong Krong in Zukunft das neue Chillen. Harvest. Harvest, ja, kommt aus dem Englischen wie Ernte und bedeutet im Prinzip die Dokumentation dessen, was hier im Rahmen der Documenta 15 besprochen, diskutiert, erforscht und herausgefunden wird, dass alles die Ernte, das, was bleibt.
Das also zum Vokabular auf dieser Documenta: Lumbung, Nongkrong, Harvest und vieles andere mehr. Wenn man sich hier in Kassel umschaut und umtut, dann werden diese Begriffe immer wieder fallen, wo also viele verschiedene Initiativen, gerade aus dem globalen Süden, ihre Aktivitäten vorstellen. Da geht es um das Recht von Bauern auf ihr Land, da geht es auch um sexuelle Minderheiten, es geht um ökologische Themen, um vieles andere mehr, was uns letztlich im globalen Norden, also hier in Kassel in Deutschland, eben auch beschäftigt. Und wir haben Andrea Lindenkohl gesprochen vom künstlerischen Team dieser Documenta. Das ist ein künstlerisches Team, was praktisch den Kuratoren von Ruan Grupa, diesem indonesischen Kollektiv, was als Kuratorenkollektiv über diese Documenta steht, beigestellt ist, mit ihnen zusammenarbeitet. Und wir haben sie gefragt, wofür diese 15. Documenta eigentlich steht und wo man eigentlich die Kunst findet.
Die Frage, where is the art? Also wird es auf der Documenta 15 eigentlich Kunst zu sehen geben oder werde ich mich nur als Besucherin in Workshops befinden und Texte lesen und diskutieren? Kann ich leicht beantworten. Ja, es gibt sehr viel Kunstwerke zu sehen. Es geht auch nicht darum, das klassische Kunstwerk aufzulösen. Die Kunstwerke vermitteln die Themen, so wie wir das auch gewohnt sind. Und nichtsdestotrotz hat die Documenta 15 einen großen Anteil an Events, an besonderen aktivierten Projekten. Und das ist ganz wichtig. Es geht nicht darum, am Samstag eine Ausstellung zu eröffnen, die dann besucht werden kann, quasi kontemplativ und vielleicht auch von einem Publikum konsumiert. Nein, das Publikum ist gefragt, Teil dieser Ausstellung zu sein. Und auch auf die Frage, reicht es, wenn ich 2 Tage in Kassel bin oder reicht es, wenn ich 1 Tag, habe ich dann Documenta gesehen? Ja, weil es geht immer um das Zusammensein, also um das Wahrnehmen, um das Mitnehmen. Und es geht nie darum, alles gesehen zu haben im Sinne von alle Filme von A bis Z. Dafür bräuchten sie tatsächlich unendlich viele Wochen. Das ist auch nicht das Ziel. Also ja, man hat dann Documenta erlebt, auch wenn man nicht alle Events miterlebt hat.
Andrea Lindenkohl vom A-Team, wie es auch genannt wird hier, vom Artistic Team, also vom künstlerischen Team dieser Documenta 15. Fazit, die Kultur vom Tage heute direkt aus Kassel. Am späten Nachmittag des Freitag zeichnen wir diese Sendung hier auf am Friedrichsplatz mit Blick auf das Fridericianum, wo Teile dieser Documenta auch zu erleben sind. Ein Ort übrigens, der komplett seine Funktion verändert hat, also von einem Kunstmuseum hin zu einer Schule und zu einer Kita und zu einem Beteiligungsprojekt. Und dann schaue ich mich um und gucke nach rechts über eine große mehrspurige Straße. Auf der anderen Seite dann das Theater von Kassel und die Documenta-Halle. Außerdem auch noch Pappfiguren, Protestfiguren eines indonesischen Kollektivs und dahinter dann die Karlsaue, wo auch einiges noch zu erleben ist, unter anderem an der Fulda, diesem Fluss. Da gehen wir dann auch noch hin. Was man von hier aus nicht sieht, sind die anderen Außenspielstätten im Osten der Stadt, die auch neu entdeckt worden sind, neu erkannt worden sind mit ihrem Potenzial bei dieser Documenta. Auch da sind wir noch in dieser Sendung Fazit der Kultur vom Tage und haben Carsten Probst bei uns, Kunstkritiker, der schon so einige Documentas gesehen hat in den letzten Jahren und jetzt vermutlich hier vor einer ganz neuen Art von Documenta steht. Hallo Carsten, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch.
Also man fragt sich natürlich, wenn man sich hier so umschaut auf diese Documenta, ja, löst sich die Kunst auf?
Ja, eigentlich schon. Nicht im Sinn vielleicht von Hegel, der ja schon im 19. Jahrhundert das Ende der Kunst prognostiziert hat. Aber ich würde sagen, von den Produktionsbedingungen her. Also kollektive Produktionsweisen gibt es ja schon jetzt sehr, sehr viele, auch schon sehr lange, sehr weit zurückgehend. Denken Sie noch an die großen Kathedralen im Mittelalter. Das waren ja auch Kollektive von Künstlern, Architekten, Bildhauern, Malern, die diese riesigen Bauten kollektiv zusammengestellt haben. Das zieht sich durch die Kunstgeschichte hindurch. Was sich aber verändert hat, ist, glaube ich, dass die Produktionsbedingungen nicht mehr für einen exklusiven Kreis gemacht sind. Also wenn Sie auch heute schauen, bei heutigen Produktionen von Kunstwerken, die auch für den High-End-Kunstmarkt gemacht sind, das ist ein relativ exklusiver Kreis aus Produzenten, aus Ausstellern, Institutionen, die sozusagen für sich selbst entscheiden, was für ein Programm sie machen. Und wenn man das öffnet, dann kommt ein neuer kommunikativer Zusammenhang in diese Produktion, wo es eben nicht mehr nur rein exklusiv ist. Ja, und das ist das, was eigentlich auf dieser Documenta geschieht, was, finde ich, auch sehr schön inszeniert wird an vielen einzelnen Orten. Aber dadurch löst sich natürlich die Kunst nicht auf, sondern nur ein bestimmter Kunstbegriff.
Das beruhigt mich ein bisschen, aber dennoch bleibt natürlich die Frage, die sich hier auch einige stellen, inwieweit ist das dennoch irgendwie noch Kunst? Inwieweit werden hier auch ästhetische Ansprüche erfüllt? Ich meine, wenn wir von Kunst reden, reden wir auch von einer Form, von einer gestalteten Form. Und wenn man sich hier so viele Initiativen anschaut, die sind, wirken oft auch recht improvisiert, zeigen ihre Projekte, man kommt ins Gespräch mit den Aktivisten, Aktivistinnen, vielleicht kann man sich sogar in dieser oder jenen Form auch beteiligen, man bekommt hochinteressante Geschichten erzählt, Dokumentationen sind hier zu sehen, über benachteiligte Gruppen, über Gewalt in Familien, über ökologische Probleme, vieles andere mehr, gerade aus dem globalen Süden. Und dann bleibt aber am Ende die Frage, es ist immer noch die Documenta, immer noch eine der wichtigsten Kunstausstellungen der Welt. Also wurden Sie auch ästhetisch irgendwo überzeugt, an irgendeiner Stelle?
Ja, immer wieder, muss ich sagen. Wenn Sie Formfragen ansprechen, es ist ja nicht so, dass das alles völlig formlos ist. Es gießt sich auch ein, sozusagen in eine Struktur der Documenta, die ja auch schon irgendwo vorgeprägt ist. Und auch die Bilder, die wir sehen, die sind ja durchaus sehr konkret. Das ist ja nichts, was man irgendwie nicht greifen könnte oder was nur Töpferware wäre. Also in dieser Vermutung, was kann uns der globale Süden eigentlich bieten, außer vielleicht so Händlerware, die gar keine richtige Kunst ist oder sowas, liegt ja auch schon so eine leicht diskriminierende Vorerwartung, die an mich auch persönlich immer wieder herangetragen wurde. Was erwartest du denn eigentlich von dieser Documenta, wo man niemanden kennt und so weiter, wo es keine Kunst zum Niederknien gibt? Vielleicht kann man so sagen, der Qualitätsbegriff, der ästhetische Qualitätsbegriff, den wir jetzt so kennen aus unseren Gewohnheiten, der spielt eine relativ geringere Rolle. Ja, vielleicht.
Aber das ist der westliche Blick?
Das ist ein
Begriff. Sind wir zu sehr geprägt von unserem westlichen Kunstbegriff?
Der ist Teil unserer Kultur, auch unserer Wissenskultur, auch der Erziehungskultur natürlich. Aber ich würde sagen, wenn man den Begriff mehr für die Kommunikation öffnet, Bilder, das denke ich, haben wir in unserer persönlichen Erfahrung auch immer wieder, brauchen wir auf unsere Handyfotos zu gucken, Bilder sprechen uns an oder können uns wichtig sein, unabhängig von dieser ästhetischen Qualität. Und wenn man grundsätzlich bereit ist, die ästhetischen Kriterien so als Ritual mal zu relativieren und beiseite zu legen, dann kommt man sofort in eine Kommunikation. Und ich glaube, die Documenta versucht jetzt mit Ruan Grupa ein wenig die Kommunikation zu stärken und die Diskussion über Ästhetik und so weiter ein bisschen in den Hintergrund zu tun.
Ruan Grupa, also dieses indonesische Kuratorenteam, was diese Documenta hier ja gestaltet hat, kann man vielleicht gar nicht sagen, aber was sozusagen so ein bisschen das Zentrum des kuratorischen Gedankens dieser Documenta war, auch nicht ganz unumstritten. Und darüber werden wir uns von Ruhe noch unterhalten hier. Fazit, die Kultur vom Tage aus Kassel von dieser 15. Documenta. Und wie gesagt, wir schauen auf das Fredericianum, von wo wir hier stehen mit unserem Ü-Wagen, direkt über den Friedrichsplatz auf die andere Seite. Und da begeben wir uns jetzt auch gleich hin. Ludger Fittger war dort, unser Hessen-Korrespondent, um sich mal umzuschauen an diesem traditionellen Documenta-Ort, der diesmal ganz anders ist.
Bunte Plastikeimer und Schüsseln sind mehrere Meter hoch zu einer Säule aufeinander gestapelt. Oben sprudelt Wasser heraus. Der Brunnensockel besteht aus hellgrünen Getränkekisten. Gleich daneben ein paar Holzliegestühle mit blauen oder gelben Kopfkissen. Sitzhocker drumherum sind ebenfalls aus leeren Plastikbehältern gebaut. Der zentrale runde Raum im Kasseler Museum Fredericianum bietet Platz für 50 oder 60 Leute, die dem Nongkrong-Lehrplan der Good School folgen wollen. Freundschaften schließen, von FreundInnen lernen und sich selbst organisieren. Ein großer Ausstellungsraum im Erdgeschoss ist zu einer Art Erwachsenenbildungszentrum umgebaut worden. Gegliedert durch Holzwände sind kleine Gruppenarbeitsplätze und Ausstellungsflächen entstanden, die noch gefüllt werden können. Auf Bildschirmen laufen Videofilme, die Gesprächssituationen etwa in Jakarta zeigen. In einer Ecke werden eine Nähmaschine und Stoffreste angeboten. Es sind freundliche Einladungen zur kreativen Arbeit. Im Obergeschoss rund 30 Kunstwerke, darunter eine Installation des Projektes The Black Archives in Amsterdam. Ausgehend vom Kolonialismus-Theoretiker Frantz Fanon hat die Gruppe ein Archiv von rund 10.000 Büchern aufgebaut, die sich mit dem schwarzen Befreiungskampf weltweit auseinandersetzen. Ein Videofilm beschäftigt sich mit dem kleinen lateinamerikanischen Staat Surinam, der bis 1975 eine niederländische Kolonie war. Als wohl bewussten Kommentar zur Antisemitismusdebatte anlässlich der Documenta 15 haben die Niederländer gut sichtbar ein Buch in die Vitrine gestellt, das den Titel trägt Black Power and Palestine. In diesem Werk von 2018 zeigte US-Geschichtsprofessor Michael R. Fischbach, wie stark die amerikanische Bürgerrechtsbewegung der 1960er Jahre um Martin Luther King, Malcolm X und Muhammad Ali von der Solidarität mit Palästina geprägt war und wie sehr der Israel-Palästina-Konflikt die Linke in den USA spaltete. Wie bis heute auch die Europäische Linke. Die hessische Kunstministerin Angela Dorn stellt bei der Eröffnungspressekonferenz im Kasseler Aue-Stadion jedenfalls klar:
Als deutsche Politikerin füge ich hinzu, das Existenzrecht Israels, die Verteidigung des Existenzrechts, die Sicherheit Israels ist Teil der deutschen Staatsräson.
Gleichzeitig müsse die Kunstfreiheit verteidigt werden. Das gehöre zur DNA, gerade der Documenta in Kassel. Die Good School jedenfalls bietet reichlich Räume für weitergehende Debatten.
Auch vielleicht Debatten um die Antisemitismusvorwürfe gegen diese Documenta, gegen Juan Grupa, dieses Kuratorenteam, die Debatte um BDS. All das würde uns noch beschäftigen. Und auch die Frage, inwieweit diese Documenta dadurch beschädigt worden ist oder auch nicht und inwieweit diese Debatte noch weiter aufgegriffen werden sollte. Aber wir bleiben noch einen Moment in diesem Fredericianum, was Ludger Fittkau gerade für uns besucht hat. Wir haben dort nämlich Graziella Kunsch getroffen, eine Künstlerin aus Brasilien, aus Sao Paulo, die dort auch viele, und das passt auch tatsächlich wieder zu dieser Documenta, viele soziale und gesellschaftliche Projekte aufgreift. Direkt auch mit Menschen arbeitet, mit Kindern in diesem Fall. Und hier in diesem Fredericianum auf der Documenta in Kassel eine Kita und eine Krippe mit aufgebaut hat. Aber eher so, dass die Eltern da auch von den Kindern lernen sollen. Und das war jedenfalls mein Eindruck im Gespräch mit ihr. Den Versuch immer wieder hinterfragt, von vielen Eltern sich als Helikoptereltern zu betätigen und vielleicht allzu sehr auf ihre Kinder zu achten und die Freiheiten nicht genug zu geben, die Kinder dann vielleicht doch auch brauchen. Und ich habe sie gefragt, was das eigentlich für ein Raum ist, den sie da geschaffen hat.
So, this is called the public daycare. Auf Deutsch heißt es Eltern- und Kleinkinderkrippe.
Ja, das ist eine richtige Tagesbetreuung für Kinder, aber durch die Eltern, für Babys und Kleinkinder im Alter von 0 bis 3, 3,5 Jahren. Und der Raum ist unterteilt in Bereiche, zum Teil für die Pflege, also Windel wechseln und so etwas, wo die Eltern sich um ihre Kinder kümmern. Ein Raum zum Essen, zum Schlafen. Und in der Mitte gibt es einen Ort, da kümmern sich die Kinder und Babys um sich selber.
And adults can sit down and observe.
Ja, und die Eltern können da in der Nähe sitzen und sie beobachten. Inspiriert ist das Ganze vom pädagogischen Ansatz von Emmy Pickler aus Budapest. Und dieser pädagogische Ansatz geht davon aus, dass Babys viel mehr in der Lage sind, Dinge selber zu tun, als wir es ihnen zugestehen. Natürlich gibt es Dinge, die sie nicht selber machen können, die wir für sie tun müssen.
And in these moments we have to be there with a lot of quality, with a lot of like mindful presence.
Ja, und in diesen Momenten müssen wir vollständig da sein mit unserer ganzen Aufmerksamkeit, aber in diesen anderen Momenten, da sind sie in der Lage, alleine zu spielen und sich zu beschäftigen. Sie brauchen nur einen schön gestalteten Raum, eine emotionale Sicherheit. Und dann sind die Babys in der Lage, ganz viel für sich selber zu tun, sich in bestimmte Positionen zu bringen, sich zu beschäftigen, wie zum Beispiel sich hinzusetzen, sich hinzustellen oder zu laufen. Die brauchen dabei unsere Hilfe nicht. Und wir benutzen auch Holzzäune, also Holzabgrenzung. Ja, und auch wenn Zäune natürlich eher so einen negativen Beiklang haben von Eingrenzung oder eingesperrt sein, in diesem pädagogischen Ansatz steht der Zaun für einen begrenzten Raum, der Sicherheit bietet, in dem sich das Baby frei bewegen kann.
Emmy Pickler would say, we need to protect the babies from the big dangers to allow them to explore the small dangers.
Also Emmy Pickler würde sagen, wir müssen die Babys vor den großen Gefahren beschützen, um ihnen zu ermöglichen, die kleinen Gefahren erfahren zu können.
It can be very good for the babies already.
Im Verhältnis auch zur Documenta und zu diesem Schulprojekt hier im Fredericianum. Wo sehen Sie sich in einer großen Kunstausstellung? Das scheint ja auch mehr ein soziales Projekt zu sein, vielleicht ein pädagogisches Projekt, aber inwieweit sehen Sie sich in einer tatsächlich Kunstausstellung?
So, for me the very transformation of the museum room into a daycare space, it can be understood as art, but people don't have to see it as art.
Die Umwandlung eines Museumsraumes in eine Kindertagesbetreuung, die kann man als Kunst verstehen, muss man aber nicht. Und für die, die das nicht als Kunst definieren wollen, gibt es hier auch einen Videoraum. Ich bin Videokünstlerin. Wir haben ganz wunderbare Fotografien einer ungarischen Künstlerin, die sehr lange mit Emmy Pickler in Budapest gearbeitet hat. Es gibt auch verschiedene Zeichnungen. Wir haben also im klassischen Sinne auch Kunstwerke hier. Aber ehrlich gesagt ist das für mich eigentlich nicht die zentrale Frage. Für mich war es zentral, auch im Sinne der diesjährigen Documenta, verschiedene Menschen in dieses Projekt einzubinden. Das ist ein Weg, wie ich über Kunst nachdenke. Ich lade gerne Menschen ein, mit mir zusammenzuarbeiten, die nicht aus dem Kunstkontext kommen. Es geht also nicht darum, ob das Kunst ist oder nicht. Also Zeichnung, Malerei, Skulpturen, das wird immer Kunst sein. Aber um die Kunstgeschichte voranzubringen, müssen wir Künstler neue Probleme entwickeln. Ich würde sagen, das hier ist keine Installation. Es ist ein Ort, den man nutzen kann. Und erst wenn es wirklich Familien gibt, die hierher kommen und diesen Raum nutzen, können wir gemeinsam definieren, was das eigentlich genau ist. Und das ist natürlich auch der Lumbung Spirit, das ganze Kollektiv zu gestalten, um es anderen Menschen zu ermöglichen, teilzuhaben, mitzugestalten und es am Ende zu verwandeln.
To allow other people to join and think together and transform it.
Vielen Dank. Thank you very much.
Vielen Dank.
Graziella Kunsch, also die Künstlerin aus Brasilien, aus Sao Paulo im Fredericianum, vertreten mit ihrem Kinderprojekt, mit ihrem Babyprojekt, was sie dort zeigt, wo man eben ganz aktiv eben auch als Eltern und als Kinder dort teilhaben kann. Und da haben wir wieder die Begriffe von Lumbung zum Beispiel gehört. Also dieser Begriff, der sich auf diesen indonesischen Reisspeicher bezieht, der kollektiv geführt wird als Ort für Nahrung und Kommunikation. Eines der wichtigen Vokabeln bei dieser Documenta 15, Documenta 15 hier in Kassel. Fazit, die Kultur vom Tage. Wir zeichnen unsere Sendung auf am späten Nachmittag mit Blick auf dieses Fredericianum, in dem wir gerade waren, um mit Graziella Kunsch zu sprechen. Und wollen natürlich auch die Gelegenheit nutzen, mit einem der Kuratoren, Kuratorinnen von dem Kollektiv, von der Gruppe Ruan Grupa zu sprechen. Farid Rakun haben wir nämlich getroffen und haben ihn natürlich auch angesprochen auf all die Debatten im Vorfeld, die es ja gab um Antisemitismus und BDS. Da ist einiges diskutiert worden. Vielleicht auch einiges beschädigt worden. Wir wissen es nicht, das wird uns noch weiter beschäftigen. Und haben ihn zu Beginn gefragt, ob er das Gefühl hat, dass die Debatten, die es schon gab im Vorfeld dieser Documenta, über Monate hinweg, einfach Teil dieser Ausstellung bereits waren, oder ob er sich eher wünschen würde, jetzt gäbe es einen klaren Schnitt.
I think to make a cut is difficult, but it's absolutely something that we were not talking about as a topic in the Documenta 15 itself.
Also einen richtigen Schnitt, sagt er, kann man nicht wirklich machen. Es gehört, wenn man so will, zur Landschaft dieser Documenta. Und jetzt ist er ganz froh darüber, dass man jetzt darüber reden kann, was tatsächlich in der Ausstellung selber zu sehen ist und nicht, was außerhalb sich dieser Ausstellung bewegt.
What's not inside it, let's say.
Farid, was haben Sie gelernt über die deutschen Debatten, über die deutsche Gesellschaft im Vorfeld dieser Documenta?
There are a lot of things new, of course, you know, like not Germany in particular, but I would say Kassel, no, like because we like to see locals, not necessarily nation state.
Also es ging ihm weniger darum, sozusagen die Kassel deutsche Gesellschaft kennenzulernen, das ist ja sowieso auch vieles neu für ihn, sondern Kassel, der Ort selber, ist wichtig für ihn und für Ruan Grupa und hier sich auch in diesem Ökosystem oder Ecosystem, wie er es nennt, auch tatsächlich zu verorten und von hier aus auch die Projekte zu entwickeln. So, was haben Sie gelernt über Kassel?
That the ownership of something like Documenta, even it's called Documenta Stadt, no? Like it's kind of like unique, like a lot of people feel like they have something to say about it.
Also er beschreibt, wie es sehr viele Menschen gibt, die tatsächlich auch eine Vorstellung haben von der Documenta, von dem, was hier zu sehen sein könnte, auch gerne mitreden wollen, und das unterscheidet diesen Ort hier in Kassel von vielen anderen Orten.
You can feel it when you're in Kassel, you know, like it's very different than other places we've been working in.
Ich würde ganz gerne besser noch Ihren Kunstbegriff verstehen. Hier wird auf jeden Fall deutlich schon im Vorfeld, bevor man sich überhaupt irgendwie mit den einzelnen Werken und Arbeiten auf dieser Documenta befasst hat, dass das auch ein sehr soziales Projekt ist, dass hier Menschen zusammenkommen sollen, dass hier auch Zusammenarbeit praktiziert werden soll, dass es auch ein politisches Projekt ist und dass es nicht unbedingt um vielleicht das Herstellen von Kunstobjekten geht, sondern um diesen Prozess, dieses Zusammenarbeiten, dieses Aufeinanderzugehen. Also wie würden Sie Ihren Kunstbegriff, denn wir reden immer noch von einer Kunstausstellung, beschreiben?
I think we're coming from, and we're not unique in it, like we're coming from an understanding of art that, like when you said art traditionally, for us, art lives traditionally as well, being used, no?
Also Kunst und Leben sind für ihn nicht wirklich getrennt und klar, die Moderne kam dazu in der Kunstgeschichte, aber ansonsten kommt erst eine Tradition, wo eben Kunst und Leben eine Einheit bilden.
And yeah, there are a lot of objects, of course, still being made, you know, but the question becomes like, what function does that object play?
Also diese 100 Tage der Documenta sind auch erstmal ein Anfang, danach soll es auf jeden Fall weitergehen mit dieser Kultur der Zusammenarbeit. Natürlich wird es Objekte auch in dieser Ausstellung geben, auf der Documenta geben, aber es kommt immer auf den Kontext drauf an, immer darauf an, in welchem Verhältnis man zu diesen Objekten steht. Farid Rakun, thanks so much.
Very, very much.
Farid Rakun, also von der Ruangrupa, diesem indonesischen Kuratorenkollektiv, was hier diese Documenta künstlerisch verantwortet, diese Documenta 15. Und es ist auch ein Ort, die Documenta, das hat sich auch in den letzten Jahren, in den letzten Ausstellungen immer wieder gezeigt, der sich natürlich nicht nur hier zentral, wo wir gerade stehen, gegenüber dem Fridericianum auf dem Friedrichsplatz oder in der traditionellen Documenta-Halle zeigt oder in der Karlsaue, sondern auch immer wieder neue Orte, neue Möglichkeiten in dieser Stadt entdeckt. Zum Beispiel das Hallenbad Ost, das ist ein alter Bauhausbau, der jahrelang ein Hallenbad war, wie der Name schon sagt, aber irgendwann umgestaltet worden ist. Dort ist einiges Neues zu sehen. Es ist ein neuer Documenta-Ort. Ein anderer Ort im Kasseler Osten ist das Hübner-Areal. Ein großes Industriegelände mit mehreren Hallen, mit vielen verschiedenen auch Projekten und Arbeiten, die dort zu sehen sind. Da geht es um das Schicksal von geflüchteten Familien, zum Beispiel, denen Integration verweigert wird. Am Beispiel von Dänemark ist das zu sehen. Es geht um bedrohte Landwirtschaften, bedrohte Handwerkstechniken. Es geht um bedrohte Einkommensquellen, ganz allgemein, aber auch geht es um Musiktraditionen, die Menschen vielleicht wieder zusammenbringen können, die Communities auch zusammenhalten können, zum Beispiel Musik aus Mali.
My name is Adama Keita from Mali. I am 72 generation player of this instrument from my family. So I am from this big family called Griot family. So it's from 700 years ago. Yeah, it was that tradition to give father and son. And now we are 73 generation. Now we are beginning to play this instrument.
Instrument aus Mali also, die Kora, die seit Jahrhunderten gespielt wird und in diesem Fall von Adama Keita aus Mali gespielt worden ist, auf dieser Documenta in Kassel an einem neuen Ort, an einem neuen Ausstellungsort, nämlich im Hübner Areal. Und wenn man diese Musik so hört, dann, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber dann beruhigt mich dann fast ein bisschen. Es hat fast eine heilende Funktion, dem könnte man stundenlang weiter zuhören. Und wenn es ums Heilen geht oder um zu sich finden, dann gibt es noch viele weitere Dinge auf dieser Documenta, die ja, offenbar eben auch eine gewisse soziale, gesellschaftliche Funktion haben möchte. So kann man das jedenfalls verstehen, wenn man von zwei schwimmenden Gärten spricht. Was ich jetzt tue, wir bewegen uns einfach von diesem Hübner-Areal weiter Richtung des Flusses, nämlich zur Fulda. Dort sind zwei kleine schwimmende Gärten angebracht, Mini-Gärten, ein Future Garden und ein Healing Garden. Wir haben da Thomas Engelbert gesprochen, der dort handwerklich verantwortlich ist für diese Gärten mithilfe des technischen Hilfswerks, der Feuerwehr und vielen anderen mehr, die vor Ort ihr einfach diese Projekte unterstützen und eben auch ja, zu diesem sogenannten Lumbung-Gedanken dieser Documenta beitragen. Viele Menschen, die ihre verschiedenen Kompetenzen einbringen, zusammenarbeiten, etwas Kollektives gemeinsam schaffen. Und Ilona Nemeth ist die Künstlerin, die diese Gärten dort entworfen hat.
Ilona Nemeth hat dieses Projekt mit den schwimmenden Gärten schon einige Jahre. Ilona ist halt von der Off-Bay-Janiel, das ist selber ein kuratoriales Team aus Ungarn, eingeladen worden, hier am Ahoy mit teilzunehmen. Wir haben einmal einen Healing Garden, in erster Linie essbare oder nutzbare Kräuter, die man in der Region finden würde. Und dann haben wir einen sogenannten Future Garden. Die Gärten sind, wenn ich mich recht entsinne, 3,50 auf 4,50. Wir haben circa 40, 50 cm Tiefgang. Dieser Future Garden basiert auch auf einem Studienprojekt der Uni Kassel. Uni Kassel ist ja teilweise auf dem Gelände einer ehemaligen Farmfabrik entstanden. Also eigentlich eine Industriebrache und man hat dort entschieden, einen Teil dieser Brache einfach mal so stehen zu lassen und zu gucken, was entwickelt sich über die Jahre. Werden Pflanzen vielleicht auch durch andere oder durch Klimawandel oder durch Einflüsse von industriellen Resten oder was auch immer zurückgedrängt? Oder welche Pflanzen potenzieren sich möglicherweise sogar? Insofern haben wir wirklich eine Transplantation vorgenommen von dem Gelände an der Uni, haben einen entsprechenden Teil praktisch ausgeschnitten, ausgehoben und auf diese schwimmenden Gärten transportiert. Und gleichzeitig gab es dann hier ein bisschen Community Work auch. Es gibt jetzt ein paar Leute aus der Nachbarschaft gewissermaßen, die diese Gärten über die Zeit mit pflegen. Wir haben hier in der Nachbarschaft ukrainische Flüchtlinge, die ihren eigenen Garten verloren haben und die jetzt über den Sommer diesen Garten betreiben.
Und das alles zu sehen direkt an der Fulda hier in Kassel beim Bootsverleih Ahoy. Dort kann man diese schwimmenden Minigärten betrachten. Kasseler konnten sich im Vorfeld auch bewerben, diese Gärten tatsächlich auch zu pflegen und weiter dort diese Projekte zu verfolgen. Thomas Engelbert haben wir gerade gehört, der handwerklich dafür zuständig ist. Und wir begeben uns weiter zurück von der Fulda, wieder zurück zur Documenta-Halle. Die hat nämlich diesmal einen ganz anderen Eingang bekommen. Und da sind wir bei Problemen, die nun wirklich deutlich über heilende Gärten und Zukunftsgärten hinausgehen. Nämlich wir sind mitten in den Problemen von Gewalt, Drogen und sozialer Benachteiligung in einem Slum in Nairobi in Kenia. Und dort ist das Künstlerkollektiv Waiku aktiv, das sich viel mit Kindern und Jugendlichen dort befasst und dort Projekte startet und eben auch diesen Eingangsbereich der Documenta-Halle ganz neu gestaltet hat mit eigenen Werken. Dort sind ja so alte Wellbleche angebracht worden, rostige Wellbleche, die an diese Slum-Bedingungen erinnern. Ngugi Wavero von diesem Künstlerkollektiv, Waiku, ihn haben wir gesprochen und nach diesem Projekt, was er da in Nairobi macht, befragt.
Our project, our collective is a Waiku Art Project, and it's based in Nairobi, Mukuru Slum, and there we do all sorts of activity with kids, youth.
Unser Projekt stammt aus Nairobi, dem Mukuru Slum. Wir arbeiten sehr viel mit Kindern, Jugendlichen in Workshops, bringen sie mit Kunst in Berührung. Wir versuchen, eingeschliffene Muster zu durchbrechen. Zum Beispiel das Image von Gewalt in solchen Slums. Also erzählen wir hier positive Geschichten. Wir besinnen uns auf die Tradition des Geschichtenerzählens, so wie die Großeltern ihren Enkeln am Feuer erzählt haben. Wir führen sie zum Beispiel auch ans Malen heran. Nicht um aus ihnen Künstler zu machen, sondern ihnen Wege aufzuzeigen, um sich ausdrücken zu können.
I think art can work everywhere, because we started with kids from an early age. And with these kids they grow.
Kunst kann hier sehr viel bewirken. Wir arbeiten schon lange mit bestimmten Kids und sehen, dass sie sich nicht mehr wie die Generationen vor ihnen verhalten. Also hat unsere Arbeit, hat die Kunst bei ihnen funktioniert. Wenn wir heute an Slums denken, dann an Orte, wo man lieber nicht leben will oder die man sehr schnell verlassen will. Wir wollen den Slum in einen lebenswerten Ort verwandeln, einen guten Ort, weil es hier eine Community gibt, weil hier miteinander geteilt wird. Statt also als erfolgreicher Künstler in eine gated Community zu ziehen, bleibe ich lieber im Slum und teile mit den Menschen, was ich habe und verändere so die Situation. Wir haben Häuser aus unserem Slum hier nach Kassel gebracht, als Zeichen der Schönheit, der Bedrohung und der Hoffnung, gegen die negativen Berichte, die ständig in den Medien laufen.
As part of the beauty and strength and hope, not the negativity that's always reported in the media.
Und ein bisschen vom Sound dieses Slums konnten wir zu Beginn hören. Und da sind wir wieder zurück hier am Friedrichsplatz mit Blick auf das Fridericianum. Fazit die Kultur vom Tage direkt von dieser 15. Dokumenta. Und ein Mann, der sich nicht nur mit dieser Dokumenta sicherlich inzwischen auch schon ein bisschen besser auskennt, weil man sich ein bisschen umschauen konnte. Ab Samstag dann ist es ja auch für das Publikum offen. Sondern ein Mann auch, der sich mit der Geschichte der Dokumenta und den Konflikten dieser wohl immer noch wichtigsten Kunstausstellung der Welt auseinandersetzt, muss in Zukunft noch viel mehr. Der Soziologe Heinz Bude, der ist nämlich der Gründungsdirektor des Dokumenta-Instituts und jetzt bei uns. Schönen guten Tag, Herr Bude.
Hallo, Walter.
Danke, dass Sie hier sind. Und vielleicht am Anfang die Frage, was konnten Sie schon sehen?
Ich habe, glaube ich, das Allermeiste gesehen. Ich war bei Hübner vor allem.
Die Hübnerhallen, die wir gerade
Hübnerhallen,
auch
genau,
kurz vorgestellt
haben. Ich war im Fridericianum, habe auch die Kirche mir angeguckt. Also ich war überrascht, dass ich doch mir jetzt schon mal einen Überblick verschaffen konnte in, sagen wir mal, insgesamt 6-8 Stunden.
Was hat Sie besonders beeindruckt?
Eigentlich am beeindruckendsten waren die Figuren, die Schilder, die Plakate, die im Hallenbad Ost waren, weil die zwar ein Kontext und ich habe noch mal ein bisschen darüber
nachgedacht. Kommt von Taring Padi, dieser indonesischen Künstlerkollektiv.
Und ich habe noch mal darüber nachdenken können, was es heißt, eigentlich ein Plakat hochzuhalten. Was bedeutet das eigentlich, mit einem Plakat seine Stimme zu erheben? Das waren ja auch historische Arbeiten, wie man heute in der Kunst immer sagt. Das, mir war nicht ganz klar, ob die da vielleicht auch 30, 40 Jahre alt waren, Sachen, die man da sah, das habe ich nicht richtig rausgekriegt.
Sehr bunt, sehr vielfältig, ne?
Sehr bunt,
verschiedene
sehr
Figuren vielfältig. Mit verschiedenen politischen
aber,
Botschaften.
Zeigt aber auch, dass die indonesische Gesellschaft eine absolut moderne Gesellschaft ist, in der es da um die Frage der Verfolgung der Kommunisten geht. Es ist eine Entwicklungsdiktatur gewesen. Also das alles konnte man aus diesen Bildern herauslesen. Das hat mich beeindruckt.
Ist diese Dokumenta auch ein Lernort?
Ich glaube, für viele schon, wenn sie hinkommen und sagen, weil was ist denn das eigentlich mit Indonesien? Wir kommen aus Indonesien und dann stellt man plötzlich fest, die haben dreimal so viele Einwohner wie Deutschland. Und das ist ein Inselstaat. Und was ist denn da eigentlich los? Die haben noch gar nicht so lange eine normale Regierung. Eine Diktatur hat es geherrscht. Und man stellt fest, dass Jakarta 35, 40 Millionen Einwohner hat. Und aus dieser Welt kommt das Kollektiv, das Getsi Dokumenta, versucht, ihren Stempel aufzudrücken. Und das finde ich allein schon mal interessant. Ob das alles so einleuchtet, ist eine zweite Frage.
Lernen heißt ja vielleicht auch, beide Seiten können lernen oder haben diese Möglichkeit. Also ebenso eine Initiative, als was wir gerade gehört haben, aus Indonesien mit ihren Plakaten, gleichzeitig aber auch die Kuratorinnen und Kuratoren von Ruan Grupa, die eben wirklich vom anderen Ende der Welt kommen und hier vielleicht ihre ganz eigenen Vorstellungen von Kunst und sozialem Engagement und auch politische Vorstellungen mitbringen. Und da sind wir schon vielleicht bei einem Konflikt, der jedenfalls die deutschen Feuilletons sehr stark beschäftigt hat, nämlich inwieweit es hier Künstlerinnen und Künstler gibt, die der BDS-Bewegung oder dieser israelfeindlichen Boykottbewegung nahestehen, die vielleicht sogar antisemitische Tendenzen haben. Da ging es um dieses palästinensische Kollektiv The Question of Funding aus Ramallah, was hier auf dieser Dokumenta vertreten ist. Und bevor wir zu diesem wichtigen Punkt kommen, Heinz Bude, haben wir noch einmal Hans Eichel, den ehemaligen Ministerpräsidenten von Hessen und ehemaligen Oberbürgermeister von Kassel, befragt, wie er eigentlich diese Antisemitismusdebatte empfunden hat.
Ich glaube, sie spielt überhaupt keine Rolle, weil auf der Dokumenta nichts dergleichen zu sehen ist. Das war eine Debatte, die mit Dokumenta nie etwas zu tun hatte, die ganz leichtfertig losgetreten worden ist, noch viel leichtfertiger, selbst von seriösen Blättern, ungeprüft aufgenommen worden ist. Das hätte man sich schenken können.
Ja, aber offenbar gibt es da unterschiedliche Empfindlichkeiten bei diesem Thema. Haben Sie den Eindruck, dass die Ruan Grupa, also dieses indonesische Kollektiv, was diese Dokumenta hier künstlerisch verantwortet, nicht genug Verständnis hatte für deutsche Debatten?
Ich glaube in der Tat, das glaube ich nicht, dass sie da genügend Verständnis für hatten. Jedenfalls, sie wussten vielleicht nicht deutlich genug, in welchen Kontext sie sich begeben. Es macht einen Unterschied, ob man eine Ausstellung in Oslo macht oder in Belgien oder in Deutschland oder in Kassel. Und ich glaube, der Kontextualismus, also dass man versucht zu wissen, wo man Kunst macht oder auch nicht Kunst macht, das ist ja wohl das Entscheidende an der Gegenwartskunst, dass man seinen Kontext kennt, darauf reagieren kann. Und das würde ich Juan Gupa schon vorhalten. Ihr müsst ein bisschen über den Kontext nachdenken, in dem ihr euch befindet. Und ich glaube, Hans Eiche liegt völlig falsch. Man kann nicht sagen, wir machen eine Kunst, die in die Gesellschaft hineinarbeitet oder sich aus der Gesellschaft herausarbeitet. Und wenn die Gesellschaft dann reagiert, kann man nicht sagen, ja, nee, das ist alles irgendwie, das geht doch nicht und die künstlerische Freiheit muss doch gewährleistet sein oder irgend so etwas. Das ist eine hilflose und uns wirklich nicht weiterführende Reaktion.
Was hat denn diese Debatte denn letztlich gebracht für die Documenta, für die Kunstszene, für unser Verständnis von Antisemitismus? Hat sie was gebracht?
Sehr viel. Ich glaube, wir sind gerade dabei, nach meiner Wahrnehmung, beginnt ein interessanter Prozess in der Kunstszene insgesamt. Ich glaube, man muss sich Klarheit darüber verschaffen, dass die allermeisten Gegenwartskünstler, mit denen man so gesprächsweise zu tun hat, die haben erstmal eine diffuse Bereitschaft, BDS-Positionen für nicht nur legitim zu halten, sondern auch irgendwie Sympathien damit zu haben. Das verstehe ich gut, weil es natürlich eine koloniale Politik des Staates Israels gibt, indem er Gebiete besetzt und besetzt hält und Menschen in diesen Gebieten zumutet, entwürdigende Kontrollen über sich ergehen zu lassen, wenn sie nach Israel kommen. Und das verstehe ich alles sehr gut. Und es kann auch sein, dass die israelische Gesellschaft eine rassistische Gesellschaft ist. Natürlich, ich glaube das in Teilen, dass sie das auch ist. Aber etwas völlig anderes ist, sich die Frage zu stellen, wofür steht eigentlich Israel in dem globalen Diskurs über Gegenwartskunst? Und eine der Antworten ist, dass Israel ein Staat ist, ein kapitalistischer Staat, ein Staat, der versucht, mit Gewalt auch seine Position in der Weltgesellschaft zu behaupten, und gleichzeitig die Speerspitze einer Art von Apartheidslogik des globalen Nordens. Wenn man diese Auffassung sieht unter der Hand, dann müssen wir darüber reden, weil ich glaube, dass das völlig falsch ist. Und ich habe den Eindruck, ich habe relativ viele Gespräche in letzter Zeit geführt mit Leuten aus dem globalen Kunstfeld. Und immer mit dem, ich bin immer so, sag mal, erklär mir mal, wieso findest du eigentlich BDS ganz gut? Bist du wirklich der Meinung, dass Juden keinen Ort mehr in der Welt haben dürfen, wo sie sicher sind, dass sie dahin zurückkehren können, wenn sie das Gefühl haben, sie sind in dem Land, in Kassel, nicht mehr sicher? Dann sagen die allermeisten, nein, das, natürlich will ich das. Die allermeisten sagen das. Und dann sagt man, aber ist es dann gut, eine Politik gegenüber Israel zu sagen, wo du meinst, wenn ein israelischer Künstler auftritt auf einer Messe oder auf einer Veranstaltung, dass du dann sagst, ich kann da nicht mehr mit auftreten. Ist das eine gute Reaktion? Und die allermeisten, mit denen ich dann in Ruhe gesprochen habe, haben mir gesagt, ja, vielleicht muss man das ein bisschen noch mal durchdenken. Diese Art von Politik, die man dann gegenüber Künstlerinnen, Intellektuellen aus Israel in vielen Ausstellungen und Diskussionen an den Tag gelegt hat.
Wir haben es gehört, eine Debatte, die uns ganz sicher auch noch erhalten bleiben wird. Auch die ganze Ambivalenz dieser Debatte, das haben wir auch gerade an den Begrifflichkeiten gehört, bei Heinz Bude, dem Gründungsdirektor des Documenta-Instituts und deutschlandweit bekannter Soziologe. Vielen Dank, Herr Bude, für das Gespräch. Und Carsten Probst ist noch bei uns, unser Kunstkritiker. Wir wollen wirklich nicht nur über diese Antisemitismusdebatte reden, sondern natürlich auch über das, was die Documenta sonst hier noch so prägt. Aber was glauben Sie, Carsten, wird diese Debatte, die ja zurückgeht auch auf dieses palästinensische Kollektiv aus Ramallah, The Question of Funding und auf auch andere Akteure, die dem BDS zugerechnet werden, wird diese Debatte, diese Documenta noch weiter erhalten bleiben?
Natürlich bleibt dieses Thema. Ich bekomme ja dauernd irgendwelche Nachrichten. Ich habe hier auch noch ein antisemitisches Bild entdeckt und da noch ein antisemitisches Bild. Hier an der C&A Kaufhausfassade soll angeblich eine Judensau, ein Motiv Judensau, ein mittelalterliches Motiv neu formiert zu sehen sein, wo aber eigentlich nur ein Schwein in eine amerikanische Flagge eingewickelt ist. Das heißt, man sieht nirgendwo dieses klassische Motiv. Es ist reine Interpretation, dass das so etwas sein soll. Es ist in der Luft und es zersetzt auch natürlich diese Ausstellung sehr stark, diese Documenta, und wird natürlich weitergehen, aber nicht wegen der Documenta, sondern weil dieses Thema ohnehin schon von der Documenta übernommen wurde aus vorangehenden Debatten, die BDS-Debatten, die wir schon vorher geführt haben. Und
also erfüllt die Documenta da letztlich auch ihre Funktion, dass sie Debatten, die eh schon geschwelt haben, aufgreift, verstärkt? Ist das ein gutes Beispiel dafür, wie es
ausreichend,
vielleicht sogar produktiv funktionieren kann?
Nicht ausreichend. Im Vorfeld jedenfalls schien die Documenta davon überrascht zu sein und hat also diese ganzen Gesprächsformate, die sie dann initiiert hatte, dann ja auch wieder zurückgefahren. Also es wirkte zu Teilen auch in der Wortfindung, in der öffentlichen Kommunikation etwas unsicher, auch über das, was Juan Grupa hier eigentlich veranstalten möchte. Denn wirklich viele zeigen sich überrascht, wie bildgewaltig und wie künstlerisch eigentlich diese Documenta ist, während es im Vorfeld doch eigentlich gerade die Aufgabe der Documenta-Pressestelle oder überhaupt der Documenta-Leitung gewesen wäre, zu kommunizieren, dass es tatsächlich um Kunst geht und nicht um irgendwelche unbekannten Künstlergruppen, die hier wer weiß was veranstalten und was Großes Unbekanntes inszenieren.
Carsten Probst, davon unabhängig, abschließend tatsächlich, Sie haben sich jetzt tagelang hier umgeschaut auf dieser Documenta, die ja 100 Tage lang zu sehen ist, bis Ende September, diese 15 Documenta in Kassel. Weltkunstschau, so wurde sie ja auch gerne genannt. Hier, wir sehen es als etwas völlig anderes eigentlich, also jedenfalls nicht als klassische Kunstausstellung mit Kunstobjekten, die man vielleicht bewundern kann, sondern tatsächlich eben als soziales Projekt, als politisches Projekt, vielleicht auch als Lernort, diesen Begriff haben wir auch gehört, auch mit eigenem Vokabular, Lumbung und Harvesting und was es nicht alles gibt. Funktioniert das so, was Sie hier gesehen und gehört haben?
Ich finde, es funktioniert. Es ist kuratorisch plausibel gelöst. Gerade diese vielen vereinzelten Orte sind kuratorisch sehr schön zusammengebunden. Es ist etwas, was für die Documenta etwas nachholt, was meines Erachtens schon Anfang der 2000er Jahre, damals mit Ogwien Weso, der auch bei seiner Documenta den globalen Süden thematisiert hat, was daran hätte schon anschließen können damals, was sozusagen jetzt mit etwas Verspätung hierher nach Kassel kommt und was dieses Format endlich öffnet, für mich auch, von dieser hehren Vorstellung eben der Weltkunstschau, sondern herunterbricht auf wirklich ein Format, das mehr nach Eigenbeteiligung, nach lokaler Eigenbeteiligung sich öffnet und auch in gewisser Weise diesen hehren Topos der Documenta, der ja vorher auch so ein bisschen zu diffundieren drohte, dass das wirklich das Maß aller Dinge sei, diesen hehren Topos der Documenta etwas herunterholt auf etwas, was ich immer wieder neu erfinden muss, was immer im Prozess bleibt. Und das Prozessuale, dass das hier so betont wird, gibt der Documenta tatsächlich auch eine Chance für weitere Ausgaben, in denen sie nicht mehr diese irrsinnigen Erwartungen erfüllen muss. Das finde ich sehr produktiv.
Carsten Probst, vielen Dank. Und vielleicht eine Ergänzung noch, was die Bedeutung dieser Documenta angeht. Richard Bell habe ich nämlich getroffen, den australischen Künstler, der hier direkt auf dem Friedrichsplatz mit Blick zum Fredericianum sein Aborigines-Zelt aufgebaut hat, wo er für die Rechte von Aborigines sich einsetzt, selber aus einer Aborigine-Familie kommt und unter anderem auch zeigt, wie sein Haus, als er Jugendlicher war, platt gemacht worden ist in Australien. Und er nennt diese Documenta, und das wird wahrscheinlich viele Kasseler freuen, die Olympischen Spiele der Kunst, sogar eigentlich fast noch wichtiger, nämlich seltener als die Olympischen Spiele. Es kommt nämlich alle 5 Jahre nur die Documenta. Und er ist sich sicher, dass diese Documenta diese Kunstwelt für die nächsten 5 Jahre prägen wird.
This is the biggest show in the world. It's even rarer than the Olympics. The Olympics every 4 years, this is every 5 years. You know? So I think this is the best venue, you know, the best show for activism. You know? This exhibition, Documenta, you know, shapes Art for the next 5 years. We'll see what happens with this one.
Und das war Fazit die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer in der Redaktion und im Team mit Susanne Burkhardt und Claudia Wheeler hier direkt an diesem späten Freitagnachmittag von der Documenta, dieser großen Kunstausstellung in Kassel. Alles natürlich auch bei uns im Netz zu hören und als Podcast.